Es geht nämlich heute bei uns um Film und ganz konkret auch um Feminismus und Frauen im Film. Und jetzt starten wir aber mit einem Thema, was natürlich da auch mit reinspielt, wo aber auch Männer eine Rolle spielen, nämlich der Male Gaze. Aber bevor wir tiefer in das Thema Male Gaze einsteigen, wie war das denn bei dir, Katrin, bevor du von dem Male Gaze gehört hast? Hast du dir da schon Gedanken darüber gemacht, wie Frauen im Film dargestellt werden?
Also tatsächlich hat mich das Thema dann erwischt, weniger über den Begriff Male Gaze, der kam jetzt ja nochmal so in den späten 2010er Jahren auf, obwohl er eigentlich aus dem Jahr 1975 stammt, von einer britischen Filmkritikerin, die da heißt Laura Mulvey. Also sie war diejenige, die diesen Begriff Male Gaze geprägt hat. Also der kam bei mir tatsächlich gar nicht an und mir ging es dann so, als ich davon gehört habe und mir dann Filme auch angeguckt habe oder auch rückblickend an Filme denke ich so, oh wow, ja, stimmt. Also gerade dieses Subtile, also teilweise gibt es natürlich Filme, da sehen wir, ah ja, es geht um den Ausschnitt der Frau und ihre langen Haare, also diese Sexualisierung. Und es gibt aber auch viele Dinge, wo das so sehr subtil ist und wo man das auf den zweiten oder dritten Blick erst merkt, wenn man nochmal ein bisschen genauer drüber nachguckt. Und zwar dann nicht nur über die Kameraführung, sondern auch über die Geschichte, wie ist die Geschichte erzählt und vor allem, welche Rolle spielt eine Frau da wirklich? Nein, also mir ging es zum Beispiel wirklich, wann war das? Ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hatte das Kino im Scharfstein mal wieder den Film Smoke im Programm mit Harvey Keitel, den ich super finde. Und der Film war im OMU, also original mit Untertitel, also Englisch. Und ich so, ja, wow, cool, toller Film. Und am Ende habe ich festgestellt, es war ein reiner Männerfilm, also Smoke, Harvey Keitel ist so ein kleiner Tabakladenbesitzer und da spielt das Leben und die einzige Frau, die auftaucht, ist dann irgendwie seine Ex-Frau und dann die gemeinsame Tochter. Die gemeinsame Tochter ist drogenabhängig, und seine Ex-Partnerin ist irgendwie so völlig durchgeknallt, wo ich dachte, Hilfe, und das fand ich nicht mal witzig. Und da sage ich an dieser Stelle auch, also die Grundlage des Drehbuchs war ein Roman von Paul Auster und ich weiß nicht, ob er es nicht gemerkt hat, aber er gehört auf jeden Fall definitiv nicht zu den frauenfreundlichen oder gleichberechtigt schreibenden Autoren. Ich muss sagen, bei dem stehen mir mittlerweile die Haare ein bisschen zu Berge, wenn ich den Namen dann irgendwie nur höre und der so abgefeiert wird. Weil Männer als Hauptperson ist ja okay, aber was mache ich mit dem weiblichen eventuell Gegenpart oder Mitpart? Und in dem Fall ganz schlechtes Beiwerk. Also ich habe mich im Nachhinein ein bisschen geschämt, dass ich dachte, oh, den Film will ich unbedingt nochmal sehen und den OMU, wie cool. Ja, nee, geht gar nicht.
Ja, also wenn man da die Augen genauer öffnet und aufmacht, dann fallen einem da auch einige Sachen auf. Und wir sprechen jetzt ja über den Male Gaze, damit auch nochmal alle Zuhörenden abgeholt werden. Es geht bei dem Male Gaze grundsätzlich erstmal um eine Beschreibung dessen, wie Frauen dargestellt werden. Zum Beispiel wird auch gesprochen davon, dass Frauen durch den Male Gaze gezeigt werden. Aber was ist denn jetzt genau der Male Gaze? Vielleicht kannst du erstmal den Begriff erklären.
Ja, ich habe auch extra nochmal nachgeguckt, weil tatsächlich bezieht sich das nämlich auf drei Arten des männlichen Blicks. Und zwar die eine ist die Person hinter der Kamera. Das ist dann sowohl praktisch die Person, die wirklich die Kamera führt, als auch dann eben in dem Fall wirklich männlich der Regisseur. Dann habe ich natürlich vor der Leinwand oder vor dem Screen den Betrachter. Aber ich habe auch noch den Mann im Film. Das heißt, die Frau ist drei Blicken ausgesetzt und die meiste Darstellung ist so, dass man sich als Zuschauer, da habe ich ja dann die Position des Male Gaze aus dem Zuschauerraum, ja, ich fühle mich erhaben, ja, ich kann eine Schönheit angucken, ich kann eine Reinheit angucken. Es ist auch gerne mal das Gefühl, die Person ist kleiner, wie untertan, devot, also eine Objektivierung der Frau, also dass sie zum einen eine fragliche Rolle hat, also hat sie überhaupt wirklich eine eigenständige Rolle und dass sie als erotisches Objekt vor allem dargestellt wird und das eben teilweise sehr offensichtlich, wenn man sich manche Filme aus den 50er, 60ern anschaut, wo dann die Beleuchtung auch so war, dass man fast dachte, wow, die Person ist eine Heilige und sie besteht eigentlich nur noch aus Mund, Ausschnitt und Augen, ja, oder dann subtiler als in einer Situation, wo ein Mann dann als Art Retter für eine Frau erscheint. Also der Male Gaze ist nicht nur der reine Kamerablick, sondern der Blick auf die ganze Rolle der Frau. Und wie gesagt, also 1975 wurde der Begriff geprägt von der Filmkritikerin Laura Mulvey und ist dann relativ lang im Diskurs geblieben, so bis Anfang der 80er. Und tatsächlich für mich auch erst jetzt so vor vielleicht 8 oder 10 Jahren wieder so aufgetaucht und die letzten 2, 3 Jahre extrem, was ich gut finde. Es lebe die vierte Welle der Emanzipation sozusagen, genau.
Ja, und Laura Mulvey, so habe ich das gelesen, hat da vor allem Kritik an klassischen Hollywood-Kinos oder Hollywood-Filmen geübt. Ist es denn so, dass der Male Gaze heute noch so ein großes Thema ist in den Filmen?
Definitiv, allerdings ein bisschen subtiler. Also es gibt zum Beispiel, übrigens wer Lust hat da zu gucken, es ist zwar nicht mega aktuell von den Beiträgen, aber es gibt das Sexismuslexikon.de, da habe ich für das heutige Mittagsmagazin, wo ich Gast sein darf, mal nachgeguckt. Und zwar, es gibt so 14 Archetypen von verschiedenen Frauenthemen oder Schwerpunkten. Und natürlich lassen sich diese 14 Typen dann eben auch in Stereotype umwandeln. Also wirklich von der Heiligen zur Hure, ja, klassisch, oder das Superwoman, also selbst da. Es gab zum Beispiel eine Geschichte, es gab ja den Tomb Raider, gab es ja einmal mit, also Lara Croft, gespielt von Angelina Jolie. Ich meine, das ist eine fantastisch aussehende Frau, ja, und sie spielt auch sehr gut. Aber sie hat natürlich auch fantastische große Lippen, eine damals zumindest große Oberweite, schmale Taille. So wurde sie dargestellt in dem Film dann auch. Und natürlich stark und powerful, wie sie sein sollte, aber eben klassisch nach dem Comic und auch als sexuell aufgeladenes Objekt. Da gab es dann vor ein paar Jahren nochmal ein Remake mit einer jungen Darstellerin, die dann eben viel, ein bisschen buschikoser daherkommt. Also da wurde ein bisschen der Blick geändert. Aber wenn man sich dann eben nochmal Superwoman anguckt, was eben vor ein paar Jahren im Kino war, dann ist es, bedient es wieder komplett diese Optik. Ja. Also dann hat man zwar einerseits gesagt, wow, es ist eine emanzipatorische Person, aber die Art der Darstellung befriedigt dann immer noch den Male Gaze. Also da, wir können da weiterhin sehr vorsichtig sein und sehr aufmerksam.
Was hat denn auch die Darstellung der Frauen auf diese Art und Weise und eben der Male Gaze für Auswirkungen auf die Leute, die sich den Film anschauen, also die Zuschauenden?
Also es gibt einmal natürlich bewusste Dinge. Also ich kann sagen, wow, ich finde jetzt die Person toll, und unterbewusst, aber auch, wenn ich mir ständig Filme angucke und zum Beispiel, ich komme mal mit was ganz Altem, Humphrey Bogart war ja sehr klein. Und die Kamera war aber immer so gedreht, als würde er auch in den klassischen Filmen wie Casablanca oder so auf die Frau runterblicken. Das heißt, also es gibt auf jeden Fall Studien dazu, die sagen, dass sich die Haltung Frauen gegenüber entsprechend ändert, wenn ich immer eine gewisse Position konsumiere. Ja, aber auch eher so im Unterbewusstsein. Und ich finde auch heute, es gab, wann war das? Jetzt haben wir 26, vor 3, 4 Jahren war das auch mal auf der Berlinale Thema. Und da gab es auch eine Regisseurin, die gesagt hat, dass sie selbst bei jungen Regisseurinnen, die sie unterrichtet an der Uni, feststellt, dass sie manchmal so Kameraeinstellungen haben, wo man sagt, wow, das ist jetzt eigentlich hier gerade der Male Gaze, den du machst. Willst du deine Hauptdarstellerin wirklich so zeigen? Ja, also es ist wirklich sehr, sehr vielschichtig, ja.
Es gibt einen bestimmten Test, mit dem man das feststellen kann, wie in Filmen die Frauen repräsentiert werden oder wie gut sie dargestellt werden. Das ist der sogenannte Bechdel-Wallace-Test. Vielleicht kannst du, Katrin, uns erstmal erklären, was genau dieser Test ist und wie das da alles funktioniert.
Ja, interessanterweise ist das auch wieder eine Geschichte, die schon länger auf dem Markt ist, könnte man sagen. Und zwar 1985 hat die Comiczeichnerin Alice Bechdel einen Comicstrip gemacht. Grundsätzlich hat sie ein Comicbuch und eine Reihe gehabt, die hieß Dykes to Watch Out For, also Lesben, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Und sie hat das thematisiert, und zwar nachdem sie mit einer Freundin gesprochen hat, deren Nachnamen Wallace ist, ihren Vornamen habe ich jetzt leider nicht, aber im Prinzip gab es ein Gespräch, sie haben sich darüber unterhalten und ihre Freundin hat 3 Fragen aufgeworfen, wo sie gesagt hat, wenn du diese 3 Fragen stellst, kannst du feststellen, ob der Film seine weiblichen Protagonistinnen oder Hauptprotagonistinnen wirklich ernst nimmt. Die erste ist, gibt es erstmal 2 Frauen und ganz wichtig, haben sie einen Namen? Und erfahren wir den auch, ja, in Klammern. Dann führen die beiden ein Gespräch miteinander. Und die 3. Frage ist, ob sie ein anderes Thema haben als ein Mann. Und das finde ich so abgefahren. Das sind diese 3 Fragen, und die einfach zum einen zeigen, wie ist Frauendarstellung häufig, also dass es dann doch mehr oder minder wieder um einen Mann geht oder um einen Mannersatz, ja, und lernt man sie wirklich kennen oder sind sie nur hübsches Beiwerk, ja, also das ist, wäre Bechdel-Wallis-Test und das war auch eine Geschichte, das gab es eben dann ab 1985 und vor einigen Jahren auch wieder in den 10er-Jahren, würde ich sagen, dieses Jahrtausends, genau, ist ja schon das neue Jahrtausend und wir müssen uns immer noch an diesen Fragen abarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nun gut, da hat eben Alison Bechdel extra gesagt, Moment, ich habe das aufgeschrieben, aber diejenige, die die Fragen wirklich gestellt hat und da ein Augenmerk drauf gelegt hat, ist eben ihre Freundin, Kollegin Wallis gewesen. Und deswegen möchte sie, dass man Bechdel-Wallis-Test sagt. Weil über den Bechdel-Test haben Wolfgang und ich in unserer Moving Picture Show auch schon ein paar Mal gesprochen, aber da gehören zwei dazu.
Genau. Sehr wichtige Info auf jeden Fall, dass wir da nicht vergessen, die Wallis dann auch noch zu erwähnen. Und was mich so überrascht hat, als ich jetzt von dem Test erfahren habe, ich kannte den vor der Sendungsvorbereitung noch nicht. Das sind ja eigentlich drei Fragen, wo man denkt, das müsste doch eigentlich leicht beantwortbar sein. Also, dass man sieht doch Frauen in Filmen und die reden doch auch oftmals miteinander. Aber tatsächlich habe ich Listen gesehen, wo ganz schön viele bekannte Filme auch durchgefallen sind. Was sagt uns das dann aus, wenn da manche Fragen mit Nein beantwortet werden?
Vor allem, ne, Lisa, du hattest es vorhin gefragt, das sind diese subtilen Sachen. Ne? Ich kann einen Film irgendwie trotzdem gut finden und komme als Frau aber eigentlich gar nicht drin vor. Und ich denke, da können diese drei Fragen einfach darauf aufmerksam machen. Klar, hey, Rom-Com, hübsche Komödie oder sowas wie dieses Knives Out, ja, die neue Folge mit dem Dead Man Alive oder so, ne? Mit Josh O'Connor. Also da habe ich meinen Female Gaze, weil ich finde den total schick. Den sieht man immer nur angezogen, das finde ich auch in Ordnung. Also ich brauche keinen unbekleideten Herren, ja. Aber da ist zum Beispiel auch, es gibt ein paar Frauen und die sind auch böse zum Glück, sage ich jetzt mal so ganz salopp, aber die reden gar nicht miteinander. Auch interessant. Also wir haben dann die Frauen, aber sie haben jetzt untereinander keine Beziehung. Aber ich finde, deswegen muss ich jetzt den Film nicht in die Tonne kloppen. Also ich finde auch wichtig, wenn ich einen Film habe, der Frauen als Hauptprotagonistinnen hat, wie sind sie dann, also wie stark sind sie dann vertreten? Also es gab jetzt zum Beispiel von Caroline Herfurth einmal den Film Wunderschön und letztes Jahr ein Sequel, Prequel könnte man sagen, Wunderschöner. Also nochmal eine Frau mehr mit im Team. Aber auch da reden die Frauen miteinander, aber es geht mehr oder minder immer um ihre Beziehungen. Und das gehört für mich schon in die Richtung, ich unterhalte mich über einen Mann. Klar. Dieser Film Wunderschöner möchte aber trotzdem die gesellschaftliche Bandbreite zeigen und er tut es. Ne? Ich habe ein gewisses Alter, ich bin ungebunden, ich will einen neuen Typen, wie geht's mir da? Vielleicht finde ich doch Frauen gut. Oder eigentlich haben wir uns getrennt, wir haben gemeinsame Kinder, wie gehen wir weiter? Also, oder ich bin gut situiert und mein Mann war bei einer Prostituierten und ich befasse mich mit dem Thema. Also das fand ich ziemlich stark in dem Film Wunderschöner zum Beispiel. Aber er würde nicht alle Fragen des Bechdel-Wallis-Tests schaffen. Also ich denke, gut, dass der da ist, geschüttelt, nicht gerührt, anfragen und dann auch checken, wie es einem mit dem Film geht. Und mit diesen drei Fragen kann man aber auf jeden Fall einige subtile, unschöne Darstellungen, glaube ich, ganz gut entlarven.
Und da hätte ich jetzt nochmal genauer nachgefragt, denn ich habe mich dann auch gefragt, kann man sich dann also komplett auf diesen Test verlassen? Du hast gerade schon dieses Beispiel angeführt, wo man ja dann trotzdem viel aus dem Film mitnehmen kann. Er wäre jetzt aber trotzdem durchgefallen. Was passiert denn, wenn alle Fragen mit Ja beantwortet sind? Ist es dann automatisch ein Film, der Frauen gut repräsentiert und gut in den Rollen darstellt?
Also wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass sie ein eigenes Leben haben und nicht nur für den Mann und sie ihm auch nicht unbedingt einem Mann gefallen wollen. Das finde ich schon mal sehr gut. Dann auch dieses, dass die Frau nicht einzeln agiert im Sinne von, sie ist dann an der Seite eines Mannes, ja, oder es gibt keinen Bezug auf das eigene Geschlecht oder auf eigene Gesprächspartnerinnen. Und wie gesagt, manchmal, wenn die Frau dann eine reine Staffage ist und nicht mal einen Namen hat oder nur eine hat einen Namen und die andere läuft dann irgendwie ins Bild, um Aufmerksamkeit zu erregen oder so, dann ist die Frage, wie ernst nehme ich diese Person? Also wenn sie nicht mal einen Namen hat. Ne? Das heißt, ich kann sagen, es gibt eine gewisse Ernsthaftigkeit, es gibt eine gewisse Tiefgründigkeit und es gibt eine Form des Miteinanders. Klar, die können sich auch eventuell nicht ausstehen. Ne? Man denke irgendwie, wie war das nochmal, der Teufel trägt Prada oder so. Ja. Aber das heißt für mich halt noch lange nicht unbedingt, dass mir der Film auch gefällt. Ja, aber ich habe auf jeden Fall einige Fallstricke, die ich prüfen kann. Aber wie gesagt, gerade der aktuellste Knives Out, Wake Up Dead Man, genau so rum, da habe ich mehrere Frauen aber die reden halt nicht miteinander. Ja, aber es gibt trotzdem Frauen, die ich irgendwie cool finde, weil es gibt im zweiten Drittel des Films wird eine Person flüchtig sein und bei Bekannten, ich würde sagen so ehemaligen Studienfreunden oder so, Unterschlupf finden. Und die Frau ist wahnsinnig scharfsinnig und da bin ich sehr dankbar, weil sie für mich ein bisschen ein Gegenpol zu dem sonst sehr männerlastigen Film. Klar, so ist halt zu je, wenn ein Mann umgebracht wird und ein Mann der Privatdetektiv ist, dann wird es halt doch auch wieder sehr männlich. Weil da so ein bisschen einen Ausgleich schafft. Aber der Bechdel-Wallis-Test ist definitiv nicht erreicht, zum Beispiel.
Katrin, was ist denn der Female Gaze?
Genau, der Female Gaze versucht natürlich eine andere Position einzunehmen, aber grundsätzlich, ganz wichtig an dieser Stelle, bing, 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 der Female Gaze heißt nicht, dass er das Männliche, nämlich das erotische Anstarren wiederholen will, sondern der Female Gaze sagt, ich habe das im Blick und ich weite meinen Blick. Also ich habe eine große Diversität an Frauen, Frauencharakteren, auch Gender-Geschichten, Diversität, welche Form von Menschen in welcher Lebensweise, in welchem Äußeren sind bei mir gefragt. Und der Female Gaze ist auch noch wichtig, der sagt, Film ist ein Baustein, aber wir haben Kunst, Kultur, Malerei, Fotografie. Also unser Blick, egal was für einem Geschlecht oder auch ungeschlechtlich wir uns zuordnen möchten, unser Blick schweift immer. Unser Blick ist der Tür, die Tür zur Welt. Was schaue ich mir an? Wie schaue ich mir das an? Was macht das mit mir? Und der Female Gaze sagt, wir schauen uns die ganze Bandbreite an und die darf bitte Regenbogenfarben sein und die darf divers sein und die darf von reich bis arm, dick bis dünn, darf die alles sein. Und das ist auch nachgewiesen. Ich habe jetzt keine konkrete Zahl, aber die Quintessenz einer audiovisuellen Studie zum Thema Diversität im Kino sagt, Frauen haben eine größere Diversität an Geschichten und auch an den Frauen in ihrem Film. Also ernstzunehmende Personen mit ernstzunehmenden Jobs, eigenständigem Leben und eigenständiges Denken.
Das heißt, Frauen bringen so ein bisschen die Diversität und Vielschichtigkeit in die Filmbranche mit rein und das mithilfe des Female Gaze. Kannst du uns denn noch ein paar Beispiele vielleicht auch aus Filmen dann dafür nennen, wo man dann auch nochmal feststellt, okay, das ist jetzt, damit ist gar nicht das Gegenteil quasi zum Male Gaze gemeint oder sag ich mal das Ummünzen auch nur halt durch die weibliche Perspektive, sondern damit ist viel mehr gemeint. Was gibt es da für Beispiele?
Also ein Film, der war bei Wolfgang vor 2 Jahren auch in seiner Top 5, war die erste Regiearbeit von Zoe Kravitz, nämlich Blink Twice. Und der macht was Fantastisches, weil es geht um sexualisierte Gewalt an Frauen in einem reichen Milieu, also Hello Epstein und Co. Ja, also sie hat das rangenommen sozusagen. Und in dem Moment, wo wir mit den Protagonistinnen feststellen, hier läuft was schief und wie sie das erfahren, das ist einmal kurz der Male Gaze, der einem dann so richtig eklig aufstößt. Ja, und dann kommt aber wieder der weibliche Blick auf das Geschehen. Also es ist, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Female Gaze irgendwie weniger voyeuristisch ist, aber auf Augenhöhe. Ja, und in dem Moment wird absichtlich mit diesen Aufnahmen gespielt, zu sagen, hey, so gucken die uns hier eigentlich an. Und das ist natürlich sehr subtil, aber ein besonderer Moment ist festzustellen, dass man damit eben auch spielen kann, ja, zum Beispiel. Also das ist mir sehr aufgefallen und jetzt war ich ja netterweise auch gerade bei der Berlinale und habe da einige schwere Filme auch gesehen. Aber da gab es zum Beispiel auch einen Film Lady über eine Taxifahrerin in Nigeria und ihre Schwester. Und ihre Schwester ist Prostituierte. Und das fand ich auch in dem Moment, um den Schock der Taxifahrerin zu sehen, wenn ihre Schwester da arbeitstechnisch aktiv ist, nennen wir es mal so. Das war auch kurz so ein Male Gaze-Moment, um zu fühlen, was das bedeutet. Ne? Also dieses Prostituierte sein. Und dann switcht der Film aber auch in dem Moment wieder zurück. Und das finde ich eine sehr große Regieleistung. Ja? Und manchmal muss man es auch ein bisschen ertragen. Also es gab vor 2 Jahren war Batman, also ich mag Batman als Superman, weil er eben so gebrochen ist und philosophisch ist und immer wieder die Frage stellt, wenn man gegen die vermeintlich Bösen Gewalt anwendet, ist das dann in Ordnung? Ja, also Frage Selbstjustiz. Anyway, auf jeden Fall The Batman neu mit Robert Pattinson. Es wird insgesamt 3 Filme geben. Und da kommen wir nochmal zu Zoe Kravitz, weil sie ist sein Gegenpart. Also sie ist Batwoman. Das erfahren wir am Anfang des Films nicht, außer man hat die Filmkritik natürlich vorher gelesen. Und sie wird eingeführt mit einem klassischen Male Gaze. Also Batman ist schon in einer verruchten Bar und guckt dann den Gang runter und die Kamera macht dann so von unten nach oben, scannt. Und wen sehen wir? Zoe Kravitz von hinten mit hohen Stiefeln, engen Rock. Und das muss sie natürlich, weil sie recherchiert in diesem Milieu. Ja, aber da gab es einen riesen Aufschrei. Ja, wie kann man das so filmen? Und das ist ja Male Gaze und das ist ja. Und ich fand beides super. Also ich fand die Kritik super, dass es bemerkt wurde. Ich habe dann auch gedacht, komm Leute, Comicverfilmung. Aber was ich gut fand, war, das hat im Prinzip die Männer vorgeführt, ja, und hat eben auch ein bisschen gezeigt in dem Moment, dass sie sehr leicht verführt werden können, weil bis nämlich Batman merkt, dass das Batwoman ist, da vergeht ein bisschen was. Und das fand ich super, obwohl klar, Zoe Kravitz ist natürlich wunderschön, Gardemaße, ja, und so weiter. Also das war wirklich eine der schlimmsten Arten von Male Gaze eingesetzt, aber in dem Moment ja absichtlich, um das eigentlich zu überhöhen und es dann absurdum zu führen. Also von daher, ja, watch out, wie die Kamera geführt wird auch, genau.
Female Gaze und Male Gaze können also auch sehr passend als Stilmittel eingesetzt werden. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt nochmal auf den Female Gaze zurückkommen, was bewirkt die Verwendung des Female Gaze im Film jetzt bei den Zuschauern?
Also wenn ich sagen kann, dass Female Gaze also als Grundposition dafür sorgt, dass ich einfach schon mal viel heterogener meine Person darstelle, dann bin ich praktisch einer viel breiteren Form von Gesellschaft ausgesetzt. Ja, ich darf sie annehmen, ich darf mich dazu positionieren, ich kann mich auch mal mit jemandem verbinden, wo ich vielleicht denke, also das wäre jetzt normalerweise nicht mein Traumarchetyp gewesen zum Beispiel. Und der Versuch der Augenhöhe. Also es geht ja nicht darum, dass man Erotik ausklammert oder dass man irgendwie versucht, auch zu zeigen, wow, boah, sieht der oder die oder das gut aus, ja, sondern dann aber zu sagen mit Respekt. Und Respekt ist definitiv Augenhöhe. Das heißt nicht, dass die Kamera immer auf meiner Augenhöhe sein muss, aber es ist wirklich etwas, was man spürt. Und wenn man anfängt, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, und das, dann spürt man auch so, wie es mir eben bei dem Smoking, ich meine, das war ein sehr krasses Beispiel jetzt, dass man dann wirklich ein bisschen in Widerstand geht und denkt, also so will ich das jetzt hier aber nicht. Ja, also das vor allem dieses auf Augenhöhe und alle Protagonistinnen und Protagonisten ernst nehmen und außerhalb Gardemaße und der 2 klassischen heteronormativen Geschlechtlichkeit, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall ein großes Plus für Female Gaze und auch nicht unbedingt, dass das in allen Filmen alles vorkommen muss, weil dann ist ja irgendwie auch alles gleich, aber die Haltung, also ich würde sagen, die Haltung hinter der Kamera ist spürbar und das macht es dann aus und das ist eine Qualität und eine Intelligenz, die wir dringend brauchen.
Das klingt jetzt auch sehr positiv und wenn wir jetzt zu dem Female Gaze nochmal ein Fazit ziehen, ist denn jetzt der Female Gaze irgendwie die Lösung zu allem oder zumindest zu dem Problem, dass Frauen objektifiziert dargestellt werden in Filmen?
Also je nachdem, was ich für eine Story erzähle, muss es unbedingt möglich sein, diesen Male Gaze einzusetzen. Wie gesagt, gerade dieses The Batman war jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie das zweimünzig gesehen werden kann. Aber ich möchte, egal mit welchem Titel, kein Objekt mehr sein für irgendjemand in irgendeinem Film oder in irgendeinem Video, auf irgendeinem Foto. Und dazu tragen alle bei, die versuchen, anders zu arbeiten. Und der Male Gaze in seiner Definition, der sexualisiert im Zweifel sogar nicht nur Frauen, sondern alle möglichen genderfluiden Momente dazwischen. No thanks. Ja. Und schwierig finde ich wird es auch, wenn es dann vermeintlich nett ist. Also zum Beispiel eine subtile Geschichte. Also es gab jetzt den Film, der sehr gefeiert wurde, Sentimental Value. Ja, über einen alternden Regisseur, der dann doch zu seinen Töchtern, wo er zurückkehrt zu der Familie, wo er sich getrennt hat, weil er einen Film irgendwie drehen will. Das sind dann Filme, das sind vermeintlich Ensemble-Filme und die beiden Schwestern sind super. Der Bechdel-Wallace-Test, 100 Punkte, ja. Aber trotzdem geht es im Endeffekt um einen alten weißen Mann Und das ist für mich dann so eine subtile Geschichte, ja. Oder auch letztes oder vorletztes Jahr der Film Sterben mit Lars Eidinger. Der war als Ensemblefilm angekündigt, ja, über eine dysfunktionale Familie. Ja, im Endeffekt ging es nur um Lars. Und da denke ich mir, Leute, das muss anders gehen. Und da, ob das dann, wie gesagt, Female Gaze oder Diversity Gaze heißt, I'm fine. Aber das sind die Sachen, auf die wir achten können. Und ich glaube, dass es da auch Filmschaffenden immer noch selber so geht, dass sie es manchmal gar nicht klar merken. Es ist kein Ensemblefilm. Im Endeffekt geht es um eine, in dem Fall auch, weil es männlich ist, tralala, Person. Ja, also das ist auch interessant. Ich glaube, da dürfen wir alle lernen. Das heißt, Female Gaze von mir aus als Grundlage für bunt und divers und auf Augenhöhe, bitte.
Wir haben ja schon festgestellt, auf der Leinwand sieht es noch nicht so gut aus mit der Gleichberechtigung und auch mit der Darstellung. Wie sieht es jetzt aber hinter der Leinwand oder hinter der Kamera, besser gesagt, aus? Hast du da ein paar Zahlen für uns, wie gut da Frauen in der Filmbranche vertreten sind?
Genau, also es ist immer noch sehr gering. Also wenn man sich einzelne Jobs anguckt, also wie Kamera, Schnitt, Regie, dann sind wir im einstelligen Prozentbereich. Insgesamt kann man aber sagen, ich habe jetzt nochmal die Studie Audiovisuelle Diversität im Kino, eine Fortschrittsstudie übrigens von der Uni Rostock, Daumen hoch an dieser Stelle, mit Stand 2022. Und da habe ich schon das Gefühl, so wie wir auch gesagt haben, dass wir das die letzten 3-4 Jahre, also nach Corona, ist eigentlich das Thema Feminismus und Frauen und Film und Sexismus, sind die Begriffe wieder stärker geworden. Ich denke, dass sich das auch in den cineastischen Arbeiten bereits niederschlägt. Aber mit Stand 2022 kann man sagen, dass nur 25% der Drehbücher von Frauen verfasst wurden. Da kommen wir gleich wieder zum Bechdel-Urlis-Test eigentlich. Also ja, wer stellt wie Frauen und Anverwandtes da. Und 18% sind gemischte Teams. Das wäre mal noch interessant, finde ich, zu gucken, okay, welche Prioritäten dürfen da entstehen. Und 58% von Drehbüchern werden immer noch rein von Männern verfasst. Das heißt, da muss in irgendeiner Form auch ein Schwerpunkt drin liegen. Und wenn man jetzt diese ganzen einprozentigen Geschichten zusammenzählt zum Thema Film hinter der Kamera, sind wir auch ungefähr bei 25% Frauenanteil. Aber ich denke, er wird steigen. Ich finde, eine Geschichte ist auch so dieses, ja, Frauen nach wie vor hauptsächlich, also maximal bis 30 Jahre, na, vielleicht noch Mitte 30 und dann nicht mehr. Und ich finde, es gibt jetzt schon sehr viele Frauen, Filme, wo dann Frauen also in ihren 50ern aufwärts gezeigt werden, dann eben nicht nur die nette Oma sind. Also ich finde, da hat sich zum Beispiel, um eins mal rauszunehmen, schon ein bisschen was geändert.
Und was mir dann noch oft aufgefallen ist, als ich mich da jetzt ein bisschen ins Thema zu Frauen in der Filmbranche eingelesen habe, war diese Erklärung, dass Frauen ja oftmals wegen der Care-Arbeit in dieser Branche nicht so gut arbeiten könnten. Also, dass es eben einfach schwer ist mit geordneten Arbeitszeiten, mit stetigem Gehalt und dass eben oftmals dann die Frauen sind diejenigen, die dann vom Set weggehen nach Hause, um sich um Haushalt, um Kinder zu kümmern. Ist das eine berechtigte Begründung deiner Meinung nach?
Auf gar keinen Fall. Jeder Job vom Bankangestellten, ich mache jetzt extra die männliche Variante, ja? Verwaltung, Lehrer, Chauffeur, Taxifahrer, die können alle nur ihre normalen Schichten machen, wenn sie Familie haben. Wichtiger Punkt. In irgendeiner Form, entweder selber Familie oder zu pflegen, weil da schon Frauen im Hintergrund stehen. Also don't come knocking mit dieser Geschichte. Also ich habe gerade erst gelesen, dass wir, wenn man weltweit die Care-Arbeit bezahlen würde, dass wir irgendwie bei über 900 Milliarden pro Jahr sind, die wir Frauen erwirtschaften, die im Hintergrund für das normale Gehalt des männlichen Parts Sorge tragen. Das ist es nämlich. Wir haben nicht nur die Sorgearbeit aktiv, sondern auch noch sind eigentlich sorgetragend dafür, dass ein Teil, wenn man diese, ich sag jetzt mal heteronormativ, lalala, diese Geschichte hat oder auch nicht, dass ein Teil voll arbeiten kann. Ja. Und dann zu sagen, ganz ehrlich, auch an einem Filmset, vor allem je berühmter die Schauspielerinnen werden, kann man mir nicht sagen, oh, jetzt gehen wir nach Hause und kommen in 2 Stunden wieder. Das muss durchgetaktet und organisiert sein. Sorry, auf gar keinen Fall.
Ja, also das Argument mit der Care-Arbeit trägt also gar nicht und sollte auch in Zukunft nicht eingesetzt werden. Jetzt nochmal zurück zum Male bzw. Female Gaze. Wenn jetzt mehr Frauen in der Regie wären, haben wir vorhin schon festgestellt, dann würde es wahrscheinlich mehr Diversität auch auf der Leinwand geben. Entschuldigung. Was müsste denn passieren, dass wir da hinkommen?
Also ein wichtiges Stichwort ist tatsächlich Vorbilder. Also wenn ich niemand, wisst ihr, also ganz ehrlich, wenn ich euch jetzt frage, Regisseure mit Fame, fallen euch wahrscheinlich viele ein, Frauen mit Fame, da wird es schon eng. Und das, obwohl wir uns um das Thema kümmern, Ladies and Gentlemen. Ne? Und da gibt es was Abgefahrenes. Es gibt nämlich den sogenannten Scully-Effekt. Ich hoffe, ihr kennt noch Akte X.
Ja,
okay, sehr gut. Aber es hat wirklich dazu eine Studie gegeben, weil Scully, also die weibliche FBI-Agentin, mit Mulder, dem männlichen Agent, wirklich one-to-one war, also auf Augenhöhe. Sie wusste genauso viel, sie ist überall mit hin, sie hatte im gleichen Moment die Knarre in der Hand und sie hatte immer eine gute Idee. Danach haben 63% der Frauen gesagt, dass sie sich vorstellen können, dass sie in wissenschaftlichen Berufen arbeiten.
Das ist krass.
Ja, da das heißt, man, genau,
es
gibt, es gibt eine Vorbildmöglichkeit und das wurde aufgrund der Studie dann wirklich Scully-Effekt genannt. Und interessanterweise gibt es also eine tolle Schauspielerin, Gina Davis, die hat übrigens zusammen mit Susan Sarandon den Film Thelma & Louise gemacht. Das ist einer der Filme, der immer als Frauenpower-Film dargestellt wird. Wobei, ich habe mich ja mit dem Thema Stereotypen befasst und da gibt es dann die leidenden Frauen, weil die werden ja am Ende des Films, Achtung, mega Spoiler, wenn ihr Thelma & Louise noch nicht gesehen habt, guckt ihn euch an und haltet euch 3 Sekunden die Ohren zu, sie werden die Klippe runterfahren. Und das finde ich auch schwierig, dass sie im Prinzip dem Patriarchat nur entkommen, indem sie das tun, nämlich ihr eigenes Leben beenden. Ja, und das finde ich dann schon wieder schwierig, aber klar, super Film. Und Gina Davis hat eine eigene Stiftung gegründet oder ein Institut on Gender in Media. Und die hat das zum Beispiel aufs Tablett gebracht mit diesem Scully-Effekt und sie sagt auch, nur wenn Vorbilder da sind, dann kann man sich auch entsprechend nach der Decke strecken. Und so viel zum Thema subtiler Einfluss des Male Gaze oder eben gar nicht subtil, sondern sehr offensichtlich.